Willkommen Pro und Contra. Diese Woche steigen wir direkt ein. Wir versprechen, es gibt kein Geplänkel, es gibt keine sinnlosen Themen. Wir gehen direkt zur Sache und es wird hart diskutiert. Wir reden über den Lucien Favre, der entlassen worden ist bei Borussia Dortmund. Wir reden über einen schlagkräftigen Boxer. Wir reden über was reden wir? Die Formel 1. Und das machen wir sofort. Bis gerade.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Kein Geplänkel, sehr enttäuschend. Ich weiß nicht, wem du das versprochen hast. Mir nicht, ich bin da mit anderen Versprechungen gelockt worden, offensichtlich. Aber ja gut, man lernt nie aus. Werden wir das merken und bei Gelegenheit grausam zurückschlagen. Oder irgendwie so, ich weiß es nicht. Meine Rache wird grausam sein. Die Angst vom kompletten Postleitzahlbezirk 8037.
Sie merken, es fährt schon wieder an. Ich greife jetzt ein, wie versprochen. Also Lucien Favre bei Dortmund entlassen. Was sagen wir dazu?
Ja, man schüttelt ein bisschen den Kopf. Also ich rede für mich, damit am Schluss dann doch vielleicht noch Kontroversen aufkommt. Sollte man vielleicht nicht mit einer Stimme reden. Aber also die Fakten mal kurz. Dortmund am Samstag 1-5 verloren daheim gegen Aufsteiger VfB Stuttgart. Nicht unbedingt so gewirkt, dass man in diesem Match wieder würde zurückfinden, was tatsächlich einigermaßen ja, schon überrascht war, in welcher Deutlichkeit, dass man sich da hätte müssen geschlagen geben. Nichtsdestotrotz sehr grosse Irritation meinerseits, wie man auf Seite von Borussia Dortmund auf die Idee kommt, den Trainer jetzt zu entlassen. Man hat offensichtlich eine Schwächephase in der Bundesliga, in der Liga. Wenn das Bayern passiert, dann nennt man das eine Resultatkrise. Das ist eines meiner Lieblingsworte aus dem Fußball-Hochdeutsch. Gleichzeitig hat man im Cup noch sämtliche Möglichkeiten. Man hat in der Champions League sehr souverän die Gruppenphase gemeistert. Man ist in der Meisterschaft nicht abgeschlagen. Es ist nicht so, dass Bayern oder Leverkusen, wo im Moment ganz vorne liegt, jetzt hier durchmarschieren. Also es gibt niemanden, der dominiert. Es gibt eigentlich keinen Grund, um jetzt Nerven zu verlieren. Außer man gibt tatsächlich noch den zeternden Fanhorden und der Boulevardpresse, die da irgendwie den Kopf fordert vom Schweizer Trainer, wo man irgendwie nie ganz warm ist worden damit. Aber jetzt da den Cut zu machen, das macht aus meiner Sicht wenig Sinn.
Gut, erstens einmal ist es nicht nur Boulevardpresse in Deutschland, die der Favre kritisiert, sondern es sind die gestandenen Medien, also insbesondere Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine und so weiter, die schon lange bemängeln, dass der Lucien Favre eigentlich gar nicht zu Dortmund passt, aufgrund von seiner zurückhaltenden Art, mit seinen zum Teil verwinkelten Ideen von Spielsystem. Da muss ich sagen, 1-5 gegen Stuttgart, wo man also sagen muss, die Hilflosigkeit ist erstaunlich gewesen, dass man überhaupt keinen Zugriff gehabt hat auf den Aufsteiger, niemals den Eindruck erweckt hat, als ob man zurückkommt in den Match. Und nachher die Äußerungen vor allem von Führungsspielern wie dem Reus und dem Hummels, die bemängelt haben, dass man nicht nur eine Mannschaft ist, die nicht verteidigen kann, sondern dass man auch viel zu viel klein spielt und versucht, durch die engen Räume zu kommen, zu viele Risiken eingeht, wo es sich nicht lohnt, Risiken einzugehen und so weiter. Das war eigentlich eine Bankrotterklärung für einen Trainer. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht einverstanden mit dem, dass Spieler so auftreten, aber eigentlich hat man aufgrund von dem, wo die Spieler gesagt haben, schon können wissen, was da kommt. Vielleicht haben die das schon gewusst. Ich habe gesagt, abgesehen vom tatsächlichen Können, also Fachkompetenz ist unbestritten, Lucien Favre, der Auftritt passt, hat für mich nie zu Borussia Dortmund passt. Jetzt kann man sagen, ja gut, das haben die selber gewusst. Wieso haben sie denn geholt? Ich weiß es nicht. Erhofft hat man sich etwas anderes. Aber es ist auch immer so, dass man das, was ein Trainer vor dem Mikrofon und vor den Kameras zu erkennen gibt, nicht unbedingt das ist, was er nachher in der Garderobe macht. Also, ich kenne keinen Profisportler und kann aus eigener Erfahrung reden. Also, niemand wünscht sich irgendeinen Zappel-Philipp und einen Pausen-August, der in der Garderobe rumfeixt die ganze Zeit. Das willst du ja nicht. Du willst einen, der gefasst ist, der dir darlegt, was er will, und das auf ruhige und sachliche Art. Und wenn er dann einmal laut wird, weil es nicht läuft, das ist etwas anderes. Aber eben, die Sehnsucht nach dem Format Klopp in Dortmund, ich glaube, das nimmt etwas etwas ganz Seltsames nimmt das an. Das hilft auch der Nachfolge nicht. Also jeder, der kommt, wird mit dem Klopp verglichen. Und das ist auch immer die Äußerung von Watzke zum Beispiel, wo sich sehnt nach dem Typ, der ja, glaube ich, seine Biografie vorgestellt hat mit Zwischentönen, wo man sagen muss, also jeder Trainer, der gerade dort ist, muss sich fragen, was mache ich da? Also, das ist schon ein bisschen unglücklich, dass man nochmal einen Schnitt machen würde. Man muss sich von dem Klopp nicht lossagen, im Sinne von, der war nie bei uns gewesen, sondern es war eine schöne Zeit, jetzt ist er bei Liverpool. Aber die Trainer, die jetzt kommen, die müssen auch nicht unbedingt dem Bild entsprechen, also sie jagst irgendeinem Phantom hinten an.
Ja,
also. Ich glaube, das ist schon vor allem auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass man ihn permanent mit dem Klopp verglichen hat. Man hat ja gewusst, der Favre ist nicht der Klopp. Und gleich hat man ihn engagiert, dass er sich nicht ein bisschen können anpassen, das werfe ich ihm vor, weil die Deutschen erwarten tatsächlich einen anderen Auftritt von einem Trainer, auch wenn er mal eine Niederlage muss verkaufen oder ein bisschen offensiver kommunizieren sollte, dass er halt Meister werden will. Und außerdem muss ich sagen, ich kritisiere den Lucien Favre auch sehr gern, weil mein Kollege Sven Schoch ausgesprochener Favre-Fan ist und jedes Mal überbeisst, wenn man den Favre kritisiert. Darum kostet das wirklich auf.
Liebe Grüße an der Stelle. Ja, das ist ein einfacher, dort glaube ich, pieksen. Aber, ich weiss nicht, die Deutschen, vielleicht müssen sie sich auch mal überlegen, was sie von einem Trainer wollen. Also mit wem sind sie jetzt letztes Weltmeister geworden? 2014, Jogi Löw, definitiv nicht der Typ Schreier und Grantler an der Seitenlinie. Der vorletzte deutsche Weltmeistertrainer, Franz Beckenbauer, definitiv auch nicht der Schreier und Grantler an der Seitenlinie, auch wenn sie geht's raus und spielt Fußball. Bomo, glaube ich, massiv überhöht wird mittlerweile. Der Ottmar Hitzfeld, einer von den, ja, also in Dortmund muss man niemandem erklären, wer das ist. Trainer-Ikone ist jetzt auch nicht, ist jetzt eher der Typ gewesen, der mit seinem Trenchcoat, wo er noch den Kragen aufgeschlagen hat, wenn sich ein bisschen davon windet, dann irgendwann relativ stoisch an der Seitenlinie gestanden ist. Also es gibt ganz viele Beispiele von erfolgreichen Trainern, auch in Dortmund, die nicht in die Klopp-Schablone reinpassen. Und also aus Dortmunder Sicht, aus Sicht von der Dortmunder Vereinsführung, ist es ja absolut fahrlässig, auch schon nur den Vergleich zuzulassen. Also eigentlich, du hast es vorhin gesagt, ich wiederhole jetzt da im Prinzip deine Worte, was der Watzke vor einem Jahr gemacht hat bei dieser Buchvorstellung, das ist irgendwo positiv formuliert, kann man sagen, unbeholfen. Dann kann man sagen, gut, vielleicht ist das bei einem Geschäftsleitungsmitglied nicht ideal, wenn einer einfach irgendwie alte Träume nachhängt und damit eigentlich den Nachfolger oder den Nachfolger zum Abschluss freigibt. Also der Klopp kommt ja auch nicht mehr zurück. Was will man denn eigentlich? Also der wird nicht mehr, die Chance ist sehr, sehr gross, dass der Klopp nie mehr wird Borussia Dortmund trainieren. Selbst wenn er in Liverpool irgendwann keine Lust mehr hat, dann gibt es die deutsche Nationalmannschaft, dann gibt es Bayern München, das werden sie in Dortmund nicht gerne hören. Dann gibt es eine Reihe von anderen internationalen Topclubs.
Das werden sie auch nicht hören.
Umreissen. Also da gibt es genug Möglichkeiten für Jürgen Klopp, um nicht auf Dortmund zurückzugehen, wenn er sein Denkmal sowieso nur beschädigen kann. Vielleicht macht er es, aber die Chance ist irgendwo im einstelligen Prozentbereich wahrscheinlich. Und wenn man also für das dann wirklich jeden anderen Trainer damit vergleicht, das ist auch eine reife Frage, meiner Meinung nach, dass man in der Lage ist, irgendwie mal mit etwas abzuschließen und zu sagen, okay, es ist gut gewesen, aber es ist jetzt vorbei und jetzt probieren wir etwas Neues. Weil, ja, alles andere ist irgendwann durch halbherzig. Und jetzt,
ja.
Jetzt sagt Edin Terzic, ist der neue Mann, der ist befördert worden, vorübergehend mindestens. Und was wird er angepriesen? Als neuer Klopp. Irgendwie Willfährung von Spiegel.de bis zu den Süddeutschen, bei den Kollegen von der Bild auch. Irgendwie der neue Klopp. Ja, also dem Mann tut mir keinen Gefallen, der tut mir tatsächlich leid. Was soll da kommen?
Also, ja gut, aber das ist logisch, oder? Das ist immer wieder die gleiche Kerbe, statt dass man mal einen Schlussstrich ziehen würde und das Thema Klopp abhaken würde. Da kann man sich ja mit einem schönen Rahmen an die Wand hängen und dann ist gut. Ich habe nicht vergessen, der Klopp ist ja freiwillig gegangen bei Dortmund. Und wenn man das so ein bisschen verfolgt jetzt, könnte man den Eindruck kriegen, wenn man sich nicht um Geschichte bemüht, dass ich irgendwie mit diversen Meistertiteln und in allerhöchsten Ehren mit dem Pokal in der Hand abtreten. Ich glaube, es war so gewesen, dass er selber gemerkt hat, dass er nicht mehr weiterkommt dort, oder dass sich zu tot gelaufen hat, auf Deutsch gesagt, und hat sich dann selber zurückgezogen. Zurück zum Edin Terzic, aber das ist der macht jetzt meiner Meinung nach schon den Fehler, dass er genau in die Kerben reinhaut und antritt und sagt, jetzt müssen wieder mehr Emotionen kommen. Und dann spielst du den ersten Match gegen Werder Bremen, gewinnst 2-1 mit einem Penalty noch, wo der Spieler ist auch nicht viel rausschaut. Klar kann man den nicht aufgrund von einem Spiel beurteilen, aber dort hat er sich schon gefallen, dass er nämlich genau in die Rolle reinschlüpft und sagt, jetzt müssen wieder mehr Emotionen kommen. Ich gebe quasi den Klopp, statt einfach den gar nicht zu erwähnen. Also, dort musst du nicht einmal sagen, ich bin nicht der Klopp, du musst den einfach nicht erwähnen. Und das ist ja gut, das hat der Favre ja auch nie gemacht. Und gleich hat man ihn immer mit dem verglichen oder sich irgendwie genötigt gefühlt zu bemängeln, dass der Favre halt nicht der Klopp ist, was der Favre übrigens auch nie behauptet hat. Aber es ist halt die ganze Art, denn das verstehe ich schon, da muss ich den Verantwortlichen recht geben, dass man nie mal sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt und an den Fans gefallen tut und sagt, mal, mit dieser Mannschaft werden wir Meister, wir schlimm Bayern. Wenn du es dann am Schluss machst, sie haben drei alles um die Tore. Spielt doch keine Rolle, was du sagst. Wenn du sagst, wir werden nicht Meister, dann haben sie sie um die Tore. Aber das verklärte Getue auch, die Erklärungsversuche, wieso, dass man dann vielleicht, wir haben nicht gut gegen den Ball geschafft und so Zeug, das, ja. Das ist Fachlatein, oder?
Man sollte sowieso versuchen, mit dem Ball zu arbeiten. Das ist grundsätzlich die bessere Idee. Nein, aber also irgendwann durch, ich weiß auch nicht, man macht sich in Dortmund auch seit Jahren jetzt einfach etwas vor. Also ich habe keine andere Erklärung. Also wenn man vergleicht die Qualität von einer Mannschaft mit der Qualität des einzigen Hauptkonkurrenten in den letzten Jahren bei München, sie einfach Welten. Also Dortmund kauft Spieler, die 16, 17 sind zum Teil und versucht, die besser zu machen, hofft, dass sie in den 2-3 Jahren, wo sie in Dortmund spielen, schon genug grosse Gümpfe machen, dass sie tatsächlich so weit kommen, dass man um eine Meisterschaft mitspielen kann. Und dann tut man sie gewinnbringend weiterverkaufen. Das ist eine legitime Strategie, das ist aber einfach nicht die Strategie, also es hat sich jetzt noch mehr und mehr beweisen, nicht die Strategie, die zum Erfolg führt, nachhaltig, weil du einfach keine Kontinuität drin hast. Man hat es jetzt dieses Jahr ein bisschen versucht, zum Schiffen die Problematik, indem man den einen oder anderen Routine gehalten hat. Man hat den Herr Meunier zum Beispiel gehabt, der eine ziemliche Enttäuschung ist. Der Belgier hat mich jetzt noch nicht wirklich vom Hocker gehauen. Aber gleichzeitig eben baut man Reinas und Bellinghams ein, die dürfen noch nicht Auto fahren, also die sind so jung, die dürfen noch kein Bier bestellen. Das irgendwo, ich weiß nicht, Bier vielleicht schon, aber sicher kein qualitativ hochwertiger nordrhein-westfälischer Riesling. Wahrscheinlich mindestens nicht auf legale Art und Weise. Ja, also da geht man zum Teil so von sehr interessanten Voraussetzungen aus. Und ja, dass man vom Meistertitel träumt nach dieser glorreichen Vergangenheit, ist ja in Ordnung. Aber vielleicht müssen wir da auch von Seiten der Vereinsführung, klar kann man sagen, sie hauen sich sowieso um die Ohren, aber von Seiten der Vereinsführung, die Anhängerschaft der einen Weise, kann sagen, es muss verdammt viel zusammenpassen. Und der Trainer muss besser sein als der beste Trainer bis jetzt in der Geschichte, was den Punktenschnitt angeht. Der hat nämlich den Lucien Favre mit 2,09 Punkten pro Spiel zusammen mit dem Thomas Tuchel. Ja, weiß nicht. Da sind wir irgendwo. Bewegen wir uns jetzt in Sphären, was da geleistet muss werden, um anerkannt zu werden. Das ist sehr cool. Also, ich glaube, da wird noch der eine oder andere scheitern, bevor in Dortmund irgendjemand Meister wird mit dem BVB.
Gott, du hast jetzt den Wort von Uli Hoeneß bedient, habe ich ja gemerkt, die Vorwürfe an die. Dann die Vereinsführung, dass man Spieler holt, die nicht lange bleiben. Ja gut, das ist vielleicht eine andere Vereinspolitik. Zum Punkteschnitt kann ich nur sagen, was interessiert mich der Punkteschnitt, wenn sie nicht lange zum Meister werden. Also das ist eine Frage von entweder oder. Also für mich sind das statistische Randnotizen, wie viele Punkte man pro Spiel holt.
Das ist ein Indiz für Qualität und für die Arbeit, Qualität von der Arbeit von einem Trainer.
Qualität, ja, gut. Das ist das Ziel von Dortmund, Meister zu werden. Also wie viele Punkte es dafür braucht. Ein Jahr ist es so. Der Punkt ist nicht aussagekräftig in dem Sinn, ob du kannst Meister werden oder nicht. Natürlich hast du eine gewisse Qualität, wenn du 2,09 Punkte holst pro Spiel. Das befördert dich sicher einmal, sagen jetzt in Top 5 von einer Liga, wenn nicht alle anderen so schlecht sind, dass die immer verlieren. Das erwartet man ja nicht. Aber schlussendlich ist es ein bisschen eine Kombination von beidem. Vielleicht, ich weiss nicht, kommt Dortmund auf die Idee, dass sie mit dem Lucien Favre Meister werden können. Wahrscheinlich schon, sonst hätten sie ihn nicht geholt. Nachher sind sie enttäuscht, wenn sie merken, dass das nicht einer ist, der den Marsch bläst die ganze Zeit und wo sie emotional beführt. Dann frage ich mich, haben sie den nicht beobachtet vorher? Haben sie nicht gewusst, wie der ist? Der Lucien Favre ist kein Pulverfass. Das ist er nicht. Das muss er auch nicht sein. Aber wenn man ihn holt, kann man nicht von ihm erwarten, dass er plötzlich zu einem wird und ihm dann das vorwerfen. Das finde ich irgendwie fahrlässig und ein bisschen unfein, ehrlich gesagt. Und bei Watzke hat man die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass immer wieder so ein Nadelstich kommen, mindestens mal bis letztes Jahr. Dann hat er irgendeine Kehrtwende gemacht und wahrscheinlich selber auch gemerkt, dass das nicht produktiv ist, wenn er seinen Trainer so quasi zwischen den Zielen, so im Subtext, die ganze Zeit irgendwo angreift und ihm unterstellt, dass er zu wenig emotional ist. Ich weiß nicht, was er sich vorgestellt hat, in der Hoffnung, dass er sich wahrscheinlich wegen ihm ändert. Also,
das ist wie so. Ein
62-Jähriger ändert seinen Charakter nicht mehr, soll er auch nicht.
Das ist wie wenn du deinem Partner, deiner Partnerin versuchst, so immer so mit so Nebenbemerkungen, wo mindestens oberflächlich in Richtung von irgendwie Drittpersonen gerichtet sie versuchst zu vermitteln, wie sich die Person eigentlich richtigerweise verhält. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht unbedingt. Das ist nicht die reifste Variante, mit Menschen umzugehen.
Von so etwas hat es immer noch eine Wohnungstür. Also,
zumachen. Das ist
kein Problem.
Aber die Frage
von ist, ob
von innen ja, oder von außen? Ja.
Von außen zumachen. Ja, nein, aber das sind Stilmittel in sozialen Beziehungen, die nie zum Ziel führen. Das passiv-aggressives Verhalten, eben so unterschwellige Vorwürfe. Vorwürfe sind sowieso etwas vom Schlimmsten, was geht. Entweder sagst du, so ist es, das wird gemacht. Wenn das nicht passiert, dann sieht man Konsequenzen. Oder man lebt mit dem, was man hat. Aber das Genörgel, das ist eh nicht zielführend. Etwas vom Mühsamsten, was der Mensch jemals erfunden hat. Das Nörgeln. Ganz zu nörgeln.
Aber ist es schön
geworden? Die Leute sollen doch einfach mal zufrieden sein. Dortmund kann ja zufrieden sein, wenn sie Zweiter sind. Sind wir mal ehrlich. Weil an den Bayern kommst du einfach nicht vorbei, weil die nicht nur mehr Geld haben. Man muss auch sagen, die machen einen guten Job, die Leute dort. Ob man die jetzt mag oder nicht, die installieren den Hansi Flick. Nein, der Hans-Dieter Flick heisst der. Und zack, funktioniert er. Und Leute wie der Müller, der vorher unter einem, wir haben schon vergessen, wie der geheissen hat.
Der Dings, der Kovac. Nico Kovac.
Nico Kovac, genau. Wo irgendwie, bei dem hast du das Gefühl, der versucht sich mit denen anzulecken und sie zu erziehen und aus denen andere Spieler und andere Menschen zu machen. Funktioniert nicht. Dann kommt der, funktioniert. Klar, der Lautsprecher Uli Hoeneß, den wir jetzt verdankenswerterweise zu Schalke geschwätzt haben. Und schon haben sie einen Punkt geholt, übrigens, müssen wir auch sagen.
Ja, gut.
Drogebär, der Uli Hoeneß wirkt. Vielleicht müssen wir. Nein, das lassen wir jetzt.
Wenn wir nachlegen. Ich weiss es nicht. Also, mit einem Mann mehr geführt und dann gegen Augsburg nur einen Punkt. Ich weiss nicht, ob man da von einem positiven Uli Hoeneß-Effekt reden kann. Aber ja, du, wir wollen nicht Hirne. Uns hier nicht zermartern. Und auch nicht nörgeln, sondern kommen wir gleich ins Thema weiter, sonst driften wir doch noch in irgendwelche Alltagsphilosophie ab. Dennis, apropos grosse Namen, wir machen es heute nicht unter einer gewissen Flughöhe. Der Roger Federer am Wochenende zum grössten Schweizer Sportler von den letzten 70 Jahren gewählt worden, was eine lustige Richtgrösse ist, 70 Jahre. Also von mir aus hätte man auch von den letzten 100 Jahren machen können, oder? Seit der Gründung der Eidgenossenschaft. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr weiß, ob es auch noch irgendeinen Sportler gibt, der in den 1870er Jahren mit grossem Getöse im Steinstossen dermaßen überflüssig ist, dass man da jetzt nicht hätte brüskieren und seine Nachfahren und darum lieber auf Nummer sicher gegangen ist. Egal, der Roger hat im Rahmen von dieser Gala ja, auf eine Art Beunruhigendes von sich gegeben. Wir hören schnell rein, würde ich sagen.
Gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass die Pandemie so schnell wie möglich wieder weg ist. Wir werden es sehen, wie es wird in Zukunft. Aber ich gebe jetzt zuerst mal alles, dass ich überhaupt wieder zurückgebe, dass das Comeback kann schaffen und dann wieder eben hoffentlich in einem Stadion einlaufen darf. Ich hoffe, es gibt noch etwas von mir zu sehen im neuen Jahr. Wir werden das sehen. Aber wenn es das gesehen ist, für mich, wer weiß, dann ist das natürlich ein unglaublicher Schlusspunkt für mich, da bei den Sports Awards. Aber es geht weiter und ich wünsche allen noch alles Gute in Zukunft. Bleiben wir alle gesund und es ist ein wunderschöner Abend gewesen für mich persönlich und ich hoffe für euch auch alle daheim. Einen lieben Gruß an alle und hoffentlich bis bald wieder mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Ja, Roger Federer sagt, wenn es das für ihn gewesen ist, dann ist es eigentlich auch okay. Kurz zusammengefasst, nach dieser Karriere müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass es nicht weitergeht.
Ich mache mir keine Sorgen, dass es nicht weitergeht. Also, irgendwann ist es fertig. Das ist jetzt eine Binsenweisheit. Das ist
wirklich hervorragend.
Mehr kann ich gar nicht sagen. Was soll der Mann noch machen? Also, ich weiß nicht, man klammert sich da aus Schweizer Sicht immer an die Hoffnung, dass der noch weiterspielt.
Und
gleichzeitig will man auch nicht, dass er nicht mehr gut ist. Oder? Das ist so ein bisschen eine Ambivalenz, die herrscht dem Federer gegenüber. Man will eigentlich nichts. Man will, dass es immer noch so ist wie vor x Jahren, als er serienweise Grand Slams gewonnen hat. Und die Zeit ist ja gnädig mit dem Ratschen, muss man sagen. Er sieht tiptop aus, geschmeidig spielt er. Er hat einen Haufen Werbeverträge, mag ich ihm auch gönnen. Jeder Seich wird mit dem Roger Federer beworben, statt dass man den Ernst Mayer nehmen würde, der nebenan in der Baugrube Kies schüttet und so weiter, mit dem mal Werbung machen würde, der hätte es viel mehr verdient. Oder der könnte es viel eher brauchen. Aber der Roger Federer ist ein Nationalheiligtum, dem kann eigentlich nichts mehr passieren. Und was ich persönlich nicht gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, der Roger Federer, der irgendwie serienweise Erstrunden-Niederlage einkassieren muss und dann quasi humpelnd vom Platz schleicht. Und zwar nicht sprichwörtlich gemeint.
Ja, gut, das wird, ich glaube, der Roger Federer noch weniger sehen als du. Von dem her machen wir da nicht so grosse Sorgen. Ich glaube auch nicht, dass es für einen handelsüblichen Erstrundengegner so einfach wird sein, auch ein Roger Federer mit im Besitz von nur noch irgendwie 83% von seinen Kräften einfach so wegzutatschen. Also ich glaube nicht, dass das zur Gewohnheit wird. Auf eine Art kurzer Stutz. Also ich glaube, man muss uns überlegen, was der Federer noch in dieser Tenniskarriere Spass hat. Das hat er mehr als einmal gesagt. Und ich glaube, am Schluss ist gleich Olympia für ihn ein ziemlich grosses Thema. Also ich meine, der Einzel-Olympiatitel, der fehlt ihm noch. Wenn er erhält, dann ist er vollendet, dann hat er tatsächlich jeden relevanten Titel mindestens einmal gehabt. Dank Robin Söderling und den French Open, wann war es? 2009. Grossartig. Dann ist tatsächlich hinter jedem Böckli ein Höckli gemacht am Schluss. Und ich glaube, schon nur das, selbst wenn es dann dort nur, und das ist jetzt wirklich Kaffeesatz lesen, das gebe ich offen zu, aber selbst wenn es dort nicht zu 100% perfekt ist, ich glaube, man legt den Fokus tatsächlich noch einmal auf das und was nachher kommt, wird man müssen sehen. Aber so wie
ja.
auf eine Art finde ich es erfrischend, dass da einer uns ja, doch, reinen Wein einschenkt, sagt, er ist noch nicht so weit, wie er sich gerne würde wünschen. In Bezug auf die Vorbereitung jetzt für die neue Saison. Am Schluss profitiert er ja wahrscheinlich tatsächlich noch davon, dass die Australian Open nach hinten rutschen. Das nützt ihm dann vielleicht sogar noch, dass wir auch da das Gefühl haben. Und ich glaube, das ist eine der grossen Qualitäten von Roger Federer, auch abseits vom Platz, dass er, ja, ich glaube, den Leuten, die sich für ihn interessieren, das Gefühl gibt, dass sie teilhaben können an dem, was ihm vor sich geht. Obwohl er, glaube recht bewusst dann auch irgendwann durch eine Grenze zieht bei gewissen Sachen. Aber das ist eigentlich wieder mal ein gutes Beispiel dafür, dass wir da durchaus mitfühlen und das durchaus gewünscht ist. Und darum, ja, finde ich es auch nicht schlimm, wenn sich die Schweizer wünschen, dass er einfach ewig spielt und ewig gut. Und dass Stan Wawrinka nie der erfolgreichste ist, was es gerade gibt, aus Schweizer Perspektive.
Ja. Amen, kann ich da noch sagen.
Gut, nächstes Amen. Thema. Amen, finito, adieu, merci.
Ja,
heisst genau. Beim Sebastian Vettel, der nicht mehr für Ferrari wird fahren. Das ist jetzt keine Breaking News, aber er hat jetzt das letzte Rennen tatsächlich noch bestritten, um es mit dem Wort von unserem Formel 1 Reporter Roger Benoit zu sagen, mit der Ferrari-Gurke, die sie ihm dieses Jahr hergestellt haben. Oder irgendwie müssen um die diversen GP-Kurs umbuxieren. Ja, Was bleibt?
Komisch, ja.
Von dem Mann.
Komisch. Was bleibt? Weil es sind ja immer zwei. Es sind ja zwei Ferrari jeweils unterwegs. Und lustigerweise, der eine fährt relativ schnell. Also Leclerc auch in Abu Dhabi wieder ein hervorragendes Qualifying hergelegt, wo man erstaunt war, wo die Fachwelt gesagt hat, wow, dass der so viel aus dem Auto raushält. Entweder ist Leclerc wahnsinnig viel schneller als der Vettel, was ich mir nicht vorstellen kann. Also so eine Diskrepanz ist fast nicht möglich im gleichen Auto. Wenn man schaut, Hamilton, Bottas zum Beispiel, da weiss man auch, der Hamilton ist schneller als der Bottas auf einer Runde. Es klappt nicht immer, aber die Abstände sind gering. Selbst Verstappen, Albon, bei Red Bull, wo man sagt, der Albon ist viel zu langsam. Der ist letztes Mal, glaube ich, auf 3 Zehntel hergekommen. Manchmal sind es 4, manchmal 5. Aber 8 Zehntel bis eine Sekunde. Der Vettel. Ich sage, entweder stellen sie dem nicht das gleiche Auto her, also es ist schon das gleiche Auto, aber das sind vielleicht irgendwelche Weiterentwicklungen, die man dem Vettel nicht mehr gegeben hat. Oder, was ich auch schon gehört habe, ist zwar eine Verschwörungstheorie, dass der Vettel bewusst nicht alles aus dieser Gurke rausgepresst hat, damit Ferrari eben nicht so gut aussieht. Es ist schon um den 6. WM-Rang gegangen. Ja, für Ferrari ein wichtiges Ziel, oder? Wird man noch 6. Und das wäre nur möglich gewesen, wenn Leclerc und Vettel beide satt gepunktet hätten in den abschliessenden Rennen. Was wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, auch nicht unbedingt im Interesse vom Vettel gewesen wäre, dass das Team noch gut aussieht, weil er dann noch schlechter ausgesehen hätte. Also er ist 13. geworden in der Fahrerwertung. Ich glaube, seit 1981 hat Didier Pironi nie mehr so einen schlechten Platz gehabt in einem Ferrari. Aber was mir in Erinnerung bleibt, muss ich ehrlich sagen, und das tut mir ein bisschen leid von der Vettel, dort hätte er nie können über seinen Schatten springen, ist das permanente Gejammer am Funk gewesen. Hat er sich über alles beschwert, immer sind die anderen die Schuld gewesen. Und am Schluss aber der Leclerc, der wieder mal Rauch gefahren ist, der sich irgendwo vordrängt hat. Natürlich ist das ein ungestümer Typ, aber so ist der Vettel auch mal gewesen. Und ich weiß nicht, was es war, Bachrhein, glaube ich, wo er gejammert hat. Jetzt ist er schon wieder, hat er mich schon wieder fast abgeschossen, wie in Österreich. Und immer das Gleiche. Also, hat er sich überhaupt keinen Gefallen getan. Mit dem zimperligen Getue am Boxenfunk die ganze Zeit. Und ich meine, wenn du die Leistungen nicht mehr bringen kannst, aus x Gründen. Ich meine, da ist wirklich jetzt ein Scherbenhaufen zurückgeblieben zwischen dem und Ferrari. Das verstehe ich, dass man da enttäuscht ist. Aber dann bist du doch einfach ruhig. Ich frage mich, man hat da keinen Berater, wo man sagt, Sebastian, das kommt nicht gut raus. Wenn du die ganze Zeit aus dem Schmollwinkel über die anderen fluchst und die beklagst, du schadest dir noch selber. Meine nächste hockt immer einen Aston Martin, der ja eigentlich eine Marke ist, die mich an James Bond erinnert. Und wo irgendwie eine Ausstrahlung hat, die jetzt gar nicht zu dem Bild passt, aber der Vettel zuletzt abgegeben hat.
Dann muss er sich wahrscheinlich einfach einen Fleugen umbinden und dann kommt das schon gut, oder? Also das war ja mit James Bond eigentlich dann immer der Trick gewesen. Aber ja, ich weiss nicht, also ich finde jetzt gerade, dass er sich noch irgendetwas lässt entlocken zum Thema, eigentlich nur erfrischend. Also mir ist das lieber als die Roboter, die einem das Gefühl geben, ja, ich bin da zum Fahren und alles andere interessiert mich nicht. Nein, also das eigentlich, das ist schade. Darum hat er eigentlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht zu dem Ferrari-Rennstall gepasst. Oder? Das ist auch alles sehr emotional und wenn es super ist, ist es eben extrem super und wenn es schlecht läuft, dann ist es absoluter Horror. Es ist alles extremer. Wäre eigentlich vom Typ her genau der richtige Mann für das. Dass es am Schluss nicht reicht, ist ein bisschen tragisch. Also was bleibt, haben wir gefragt. 14 Siege mit Ferrari. Das ist vielleicht schon nicht so viel, wenn man sich überlegt, dass er seit 2015 für Ferrari gefahren ist. Oder? Das sollte stimmen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, nachgeschaut, jawohl.
6 Jahre.
Also ja, das ist natürlich nicht die Welt. Gleichzeitig ist er zweimal zweit geworden in der WM-Wertung. Sein erster Ferrari-Sieg war der erste Ferrari-Sieg seit 3 Jahren gewesen. Also er hat auch irgendwann mitgeholfen, tatsächlich Ferrari wieder kompetitiv anzubekommen. Er hat einfach den letzten Schritt irgendwie nicht geschafft. Und am Schluss muss man sagen, ist natürlich, ja, ist der Sebastian Vettel bei Ferrari gescheitert. Also führt kein Weg daran vorbei. Ich würde mich einfach dagegen wehren, ihn jetzt hier als Witzfigur abzustempeln, weil das finde ich zu einfach. Für das hat er tatsächlich zu viel geleistet für den Rennstall, der sich ja am Schluss, und ich glaube, da sind sich die Experten auch einig, wirklich selber zerfleischt hat und irgendwie ins Abseits manövriert hat. Also die letzte Saison, die kann niemandem, der irgendein halbwegs ein rotes Herz hat, irgendwie passen. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass durch den Vettel sein Abgang jetzt alles besser wird.
Was man bei ihm ja erhofft hat, eigentlich nach diesen schwierigen Jahren unter dem Fernando Alonso, wo die Mannschaft hat wollen knechten wie einen albernen General, oder? Muss man sagen, die sind ja froh gewesen, dass der gegangen ist, wo Intrigen gespinnt hat, wo das Mass, jegliches Mass gesprengt hat, was man bei Ferrari kennt hat, dass dort immer irgendwie etwas am Schmoren ist. Das hat man gewusst. Nein, er hat wollen, der Vettel hat wollen, den gleichen Effekt haben wie der Schumi. Und der Schumi ist gekommen, der hat auch jahrelang Mühe gehabt am Anfang, bis er die Mannschaft hergebracht hat, bis die richtigen Leute dort gewesen sind. Mit dem Ross Brawn zum Beispiel, wo dann können eine Mannschaft führen und die Energien bündeln. Das ist dem Vettel nie gelungen. Die integrative Wirkung hat er nie gehabt, dass die Mannschaft sich hinter ihm so versammelt, dass man eben auch ohne Schummelmotor auf Augenhöhe ist mit dem Gegner. Nur muss man auch sagen, der Gegner, den er hat, ist Mercedes gewesen. Und Mercedes hat einfach viel besseren Job gemacht im technischen Bereich. Die haben eine Mannschaft gehabt, wo alle am gleichen Strick gezogen sind. Die haben es immer noch. Aber die besten Jahre vom Vettel beim Ferrari sind eigentlich überschattet worden durch die noch besseren Jahre vom Hamilton oder vom Mercedes mit dem Rosberg zusammen, zum Teil dort noch. Die Mannschaft ist einfach besser gewesen. Und das ist etwas, was man sich vom Vettel erhofft hat, dass er nämlich die gleiche Wirkung kann erzeugen wie der Schumi, der auch in einen Rennstall gekommen ist, der außer dem Namen nicht mehr viel glänzt hat und der nachher das gebracht hat, was man sich von ihm versprochen hat. Und diese Wirkung hat der Vettel halt nicht können haben. Vielleicht war es auch nicht mehr möglich gewesen in dieser Zeit. Nein, eine Witzfigur war er sicher nicht gewesen. Das unterstellt ihm, glaube ich, auch niemand. Aber sein Verhalten ist halt eben mit dem Boxenfunk, die Sprüche, das Gejammer und etwas, was ich nie verstehe übrigens, das, wieso sagen die Formel-1-Piloten immer wir, oder? Wenn es um Mannschaftsleistung geht, ja, das Auto, das da steht, aber im Rennen, wenn ich ein Rennen fahre als Pilot, kann ich doch nicht sagen wir.
Ich sitze ja am Steuer. Doch, es fahren immer alle anderen mit.
Welche anderen?
Du fährst ja für dein Team. Wenn der eine die Schraube fester oder weniger fest anzieht beim letzten Reifentest, dann ja, hat das einen Einfluss auf deine Leistung, oder nicht?
Darum ja, das schon. Aber wenn ich spät bremse und den Scheitelpunkt nicht verwütsche und nachher ins Reifenstapel krache, dann kann ich doch nicht sagen, wir haben heute die Kurve nicht bekommen. Also,
ja doch, vielleicht hat
das mit mir, das hat mit mir und wir nichts zu tun. Ich finde das echt bemühend. Das ständige Wir-Gefasel von mir sind doch ein Team. Ja, klar, sind wir ein Team. Aber wenn ich die Gurke in die Mauer setze, dann habe ich den Fehler gemacht und nicht wir.
Also, komm, wir bemühen uns, eins weiterzumachen, aber schnell. Und zwar, apropos
bemühen. Ich werde den Philipp Ustrei bezichtigt.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ja beim Thema Formel 1 immer froh, wenn du so viel wie möglich sagst, weil das Eis bei mir besonders dünn ist.
Gott, das geht mir jetzt beim nächsten Team genau gleich. Jetzt genau. Beim Boxen. Und da sind Meinungen klar. Der Experte bin ich nicht.
Genau.
Sondern der bist du.
Das behaupte ich. Genau. Wir haben am Wochenende gebannt zugeschaut, wie der Anthony Joshua seine 3 WM-Titel, also sie mehr eigentlich, aber 3 relevante WM-Titel, die er verteidigt.
Die habe ich geschaut.
Gegen Kubrat Pulev verteidigt. Jetzt wollte ich helfen, dass es nicht auffliegt. Aber du hast gelesen darüber. Hast vorher behauptet. Ich weiss auch nicht.
Das habe ich, ja.
Das wird jetzt abgefragt.
Gesehen habe ich den Boxkampf nicht.
Das wird jetzt abgefragt, ob du wirklich gelesen hast. Wir machen jetzt so einen Test.
Gut.
Nein, also Joshua verteidigt seinen Titel, das ist vor allem, also für ihn logischerweise relevant, weil er seine Weltmeistergürtel behalten darf. Und zum anderen macht es den Weg frei für Fury-Kampf. Joshua Fury, das wird zum ersten Mal seit langem wieder die Chance sein, um die Titel zu vereinigen, sämtliche relevanten Schwergewichtsweltmeisterschaften im gleichen Boxer zu lassen. Muss jetzt, logischerweise, wie sich in diesem Sport immer gehört, noch ganz, ganz viel Geschäftliches irgendwie geklärt werden. Es geht um viel Geld und überhaupt. Und vor allem, wer es verdient. Aber grundsätzlich die Frage, hat er denn glänzt, der Herr Joshua? Oder hat er einfach die Pflicht erfüllt? Was hast du gelesen?
Also so werde ich jetzt da quasi entblößt von der breiten Öffentlichkeit.
Du hast dich selber entblößt.
Ich werde jetzt da Sachen gefragt, wo ich mindestens Multiple Choice habe, wo du mir quasi drei Antworten vorgibst.
Ja, und
nein. Ich kann dann eine wählen. Nein, gut, ich weiß, ich habe mich natürlich schon informiert. Nur weil ich ihn nicht gesehen habe direkt, habe ich auch Wichtiges zu tun gehabt dort. Ich weiss jetzt nicht mehr was, aber
Samstag oben am 11.20
oder so. Man bemängelt ein bisschen, dass da zu wenig Entschlusskraft dahinter war. Einmal hat er auf den Bretter, glaube in der dritten Runde.
Richtig.
Hat dann aber nicht nachgesetzt. Am Schluss war die 9. Runde. Irgendwo habe ich gesehen, es ist verglichen worden mit dem Klitschko, der gegen die Kröte. Nein, Cobra heisst Bulev auch. Kubrat, Cobra Bulev. Box, wo er 34 war, hat man, glaube ich, in der 6. Runde vernichtet. Wenn es mir recht ist, der Klitschko, Wladimir Klitschko. Und da heisst es jetzt boxt der Anthony Joshua gegen den bald 40-jährigen Kröterich und braucht 9 Runden. Also irgendwo durch. Was will denn der gegen den Fury, der Eckenschoss, wo der Fury, der Gypsy King, nachher gesagt hat, bringen wir den, spätestens in der 3. Runde ist fertig, Feierabend aus. Was ich irgendwie noch lustig finde, zuerst möchte ich mal wissen, wenn dann gekämpft wird. Also ich glaube, im Sommer 21 ist vielleicht realistisch, aber wie du sagst, es geht ums Geld. Also es muss, man will ja so einen Kampf, will ich nicht nur daheim sehen, sondern ich würde gerne ringside sein. Geht wahrscheinlich nicht, weil die Sitze wahnsinnig teuer sein werden. Aber ich wette, dass da Hallen ausverkauft ist, ehrlich gesagt.
Ja, also ein Stadion, das wäre ein Klassiker wieder für Wembley. Das ist ja das, was Joshua schon bewiesen hat, dass er in der Lage ist, Wembley auszuverkaufen, mehr als einmal gegen nicht nur ganz grosse Gegner, 90'000 Engländer, wo Joshua Fury schauen, doch, das ist, da zahlst du eigentlich
nein, sogar. Nein. Es gibt nur einen, das war jetzt auch noch der Gurto. Nein. Der Gurto ist mir scheißegal.
Okay.
Ich sage, so ein Kampf, für das gibt es nur eine Halle, ein Lokal, und das ist
Royal Albert Hall.
Nein, doch nicht. Um Himmels Gottes Willen. Nein,
also,
nein,
das ist so ein Kampf. Muss, das wird nicht passieren.
Wenn's entweder, das ist die zweite Adresse. Nein, es gibt nur Las Vegas für so einen Kampf.
Nein,
Caesars Palace.
Nein.
Das muss auf Las Vegas so ein Kampf. Das ist, wenn die Engländer boxen in der Sumpfkloake dort.
Dort in Wembley, das ist doch, und dort wird steigen. Oder, und das tut mir hate to break to you, wahrscheinlich, wenn du müsstest wetten, musst du auf Saudi-Arabien setzen. Dass man am Schluss irgendwo mit dem Ölgeld von irgendwelchen Scheichs halt noch mehr Geld kann verdienen und am Schluss dort boxt. Fände ich schade, aber die Chance ist nicht so schlecht. Ja, genau, das kann man ja dort, macht man dort gerne. Haben auch, ich glaube, beide schon partizipiert. Fury und Joshua sind dort schon an, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
Ja, ich könnte mir jetzt mit Tyson Fury vorstellen, dass er Nein sagt wegen dem saudi-arabischen Geld. Das ist jetzt eher nicht der Typ, der sagt, nein, das Geld will ich nicht.
Nein, das muss man leider sagen.
Das ist dem wirklich auch ziemlich egal.
Genau. Nein, aber was man über den Kampf noch sagen kann, um noch kurz zum Boxerischen zurückzukommen, ich bin eigentlich positiv rausgegangen aus Joshua-Perspektive. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe das Gefühl, man kann ein bisschen zuschauen, wie er reifer wird als Boxer. Das ist zwingend nötig. Also wenn wir uns überlegen, wie er die Sensationsniederlage gegen Andy Ruiz kassiert hat, gegen den Snickers-essenden Latino-Amerikaner, und dort wirklich reingelaufen ist vom Gröbsten, nachdem er den Ruiz ja schon auf den Bretter hatte, auch tatsächlich früh in diesem Kampf, hat man ihm jetzt wie angesehen, dass er den Pull-Off eigentlich hatte, nach 3 Runden. Also man hat den Kampf abgesehen davon auch abbrechen. Es hat eine Szene gegeben, wo der Pull-Off in Runde 3 ihm den Rücken zuträgt. Und eigentlich ist das der Moment, wo ein Ringrichter kann eingreifen und sagen, oh, da kann sich einer nicht verteidigen, ist nicht in der Lage, sich zu verteidigen, brechen wir ab, der verliert. Also das hat niemand sich können beklagen, wenn das tatsächlich passiert wäre, zum einen. Zum anderen hat aber Joshua den Fehler eben nicht gemacht, dass er ums Verrecken den K.O. jetzt sofort hat wollen, sondern hat sich auf seine Stärke verlassen, hat gewartet, bis die Chance wieder kommt, hat Runde 4, 5 lassen, sage jetzt mal, relativ souverän vorbeiziehen. Weil wenn so ein Schlaghagel abfeuert ist, wie jetzt Joshua in der 3. Runde, müsste sein Gewicht nachschauen, aber da sind wir irgendwo bei 100 und irgendetwas Kilo, und einfach einer nach dem anderen abfeuert ist, ja, das geht da zu Bestand, tatsächlich. Und irgendwann sind die Arme mal kurz leer und Batterien. Und dann bist du verwundbar gegen einen Gegner, Pulev, der ja, also gehobene Qualität hat auf Weltlevel. Das war nicht irgendein Kirmesboxer gewesen. Von dem her relativ viel richtig gemacht und muss man sich gerade, wenn es um ein Duell mit dem Fury geht, vielleicht vormerken, der Jab zum Körper, den er immer wieder gebracht hat, das könnte tatsächlich dann irgendwann mal ein Rezept sein. Vielleicht hat er schon ein bisschen an einen potenziellen Fury-Kampf gedacht, sich überlegt, jetzt probiere ich das mal aus, bringe das auch im Ernstkampf her. Immer die leichten Schläge auf den Körper, da kann man nicht so leicht ausweichen. Fury ist einer, der seinen Kopf normalerweise relativ elegant aus dem Weg bekommt, würde man so einem massigen Menschen gar nicht unbedingt zutrauen. Aber eben, nachher 2,06 Meter und irgendwie 115 Kilo einfach so wegzubekommen, das ist auch für einen Tyson Fury nicht so einfach. Könnte man so noch helfen. Aber jetzt habe ich viele gepustert.
Die haben das viel befürchtet, Ermüdungsreden. Nein, ich
bin ja
eigentlich bis fast zum Schluss unterhalten
gewesen, gefesselt.
Aber mittlerweile bin ich beim Urteil, es geht nicht 3 Runden, sondern höchstens 2. Nach deinem Gefasel über Körpertreffer. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Was ist das
schon, der Fury schlägt? Es sollte eigentlich länger gehen. Ja, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Gypsy King, he will prevail. Alle wissen es. Du weißt es eigentlich auch. Du willst es einfach nicht zugeben, weil dann müsstest du sagen, ich habe recht. Und das passt nicht und darum machst du es nicht.
Also, Zeit für Endspurt.
Zeit für einen Endspurt.
Endspurt.
Legen wir los. Noch einmal kurz Formel 1. Der Fernando Alonso war der Beste gewesen beim Young Drivers Test. Der Fernando Alonso ist 39. Was machen wir aus dem?
Ja, man schüttelt den Kopf. Der FIA hat das irgendwann kurzfristig zulassen mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten, dass er 2 Jahre nicht mehr gefahren ist. Ich meine, der Mann sitzt wahrscheinlich hinter einem Steuerrad von einem Renngöppel, seit er 4 ist oder so. Also der kann jederzeit in ein Formel-1-Auto einsteigen. Billige Argumente, dann war er auch noch der schnellste von allen, was nicht Mut macht, weil der Terrorist haben wir nächstes, also Terrorist im Sinn von, er ist einer, der nicht zimperlich ist im Umgang mit den Leuten, den haben wir nächstes wieder in der Formel 1. Muss nicht unbedingt sein, aus meiner Sicht. Der Granit Xhaka hat einen Gegner gewürgt und jetzt wird bei Arsenal schon wieder zum Problem gestempelt.
Ja, ist keine gute Idee gewesen. Ich glaube, da müssen wir nicht allzu lange diskutieren. Normalerweise sollte man seinen Gegner auf dem Fußballplatz nicht an die Gurgel gehen. Es gibt relativ wenig Gründe, das tatsächlich zu machen. Gleichzeitig, nein, das Problem sitzt logischerweise tiefer. Ist irgendwie billig. Mit Erstaunen festgestellt, dass Xhaka sein letzter Platzverweis mittlerweile 3 Jahre her ist in der Liga bei Arsenal. Also der Problemgranit, den man da aus ihm gemacht hat, da ist er schon lange nicht mehr. Ich glaube, dort hat man eher die Aubameyangs, die gutes Geld verdienen und sehr wenig Leistung bringen seit dem Verlängern des Vertrags, wo man müsste die Pflicht nehmen. Ich glaube, dort ist anzusetzen. 17 auslaufende Verträge hat der HC Davos mit dem Trainer, mit dem Christian Wohlwend, hat man bis jetzt auch noch nicht verlängert. Muss er aufpassen, der HCD?
Muss aufpassen, ja. Passieren kann zwar nichts, der Abstieg gibt es nicht, aber es geht an Substanz und irgendwie wird das Image noch mehr angekratzt. Also mein Vorschlag wäre, mit dem Trainer verlängern. Den Rest muss man noch beobachten. Also die Ausländer bringen im Moment nicht gute Leistung. Mit abgesehen mal vom Nigren in der Verteidigung würde ich sagen, im Sturm kann man alles ersetzen. Ist eine Chance, auch wenn man so viele auslaufende Verträge hat, muss einfach schauen, dass man noch genug Spieler hat nächstes Jahr. So steht man dann ganz blöd da. In der Serie A hat der Spieler eine Sperre einkassiert, weil er Gotteslästerung begangen hat, nämlich noch mein eigenes Goal Porco Dio gesagt. Und der arme Kerl wird jetzt für einen Match gesperrt. Kann das die Realität sein?
Brian Cristante, immerhin Nationalspieler bei der AS Roma. Ich weiß nicht, hat er Porco Dio gesagt? Ich habe gemeint, man hätte das nicht abschließend verkündet, aber die Lippenleser vom Verband sind da ohne Umschweife und ohne mögliche Fehler zum Schluss gekommen, dass es Blasphemie gewesen muss. Nein, das ist lächerlich. Hört auf mit dem Blödsinn. Das ist unfassbar. Nur in Italien, wollte man sagen. Aber ja, dumm ist es. Also, ja, so etwas birrenweich. Wenn man sich überlegt, was sonst auf den Fußballplätzen der Welt und auch in der Serie A als möglich ist und passiert, dann da eingreifen, die hat wirklich keiner an der Waffel. Gehen wir darum auf Deutschland. Am Freitag spielt Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Am Samstag Bayer Leverkusen gegen Bayern. Schnell 2 Tipps, 1-2, Doppelschlag.
1-2 Doppelschlag.
Ja,
also als Sozialromantiker bin ich sowieso auf der Seite von Union, also 3-0 Union. Und Leverkusen Bayern, ganz spannend, ich sage 2-1 Bayer Leverkusen.
Oh, mutig Bayer Leverkusen. Zwei von den letzten vier Spielen gewonnen gegen Bayern, tatsächlich. Von dem her, wer weiß. Ich glaube, es gibt dort ein Unentschieden und Union. Am Schluss spielt wahrscheinlich der Terzic-Effekt bei Dortmund und dann wird man da irgendwie ein Mentalitätsmonster erfinden, bevor nach 3 Spielen der Effekt dann irgendwie abklingt. Also ein 1-3 aus Sicht von Union Berlin, so leid man das für unseren Urs Fischer tut, müssen wir da durch. Und es bleibt nur noch eine Frage.
Wir werden es sehen. Und zwar die Frage vom Tag eigentlich, die wesentliche Frage, die müssen wir jetzt noch beantworten. Die machen wir dann wirklich ganz kurz. Fast schon Philosophie. Jahrelang gestritten mit meiner Ex-Frau, Zahnärztin. Elektrische Zahnbürste oder eine Hundskommune Zahnbürste, die man mit der Hand betreibt?
Also ich stehe für Handarbeit in jedem Bereich von meinem Leben. Und das gilt auch fürs Zahnputzen. Ich habe noch nie eine elektrische Zahnbürste besessen. In meinem
Erwachsenenleben. Ich habe jetzt eben zuerst mal eine und man hat mir gesagt, die tut viel besser, tut sie bürsten als eine, die von Hand kommt.
Ah ja, merkst du
etwas? Das testen wir jetzt aus. Also, ich habe sie ja erst gekauft. Aber ich werde die Erfahrungen werde ich einfliessen lassen.
Da wäre ich sehr froh. Ja, wenn wir dann plötzlich... Also wir nehmen ja pandemiebedingt per Videocall auf. Wenn es dann plötzlich blitzt und blinkt auf der anderen Seite von der Kamera, dann kann ich bestätigen, es gibt einen sogenannten... Was ist denn das für ein... es gibt einen Effekt. Was ist das für ein Modell? Oral-B, Braun, was gibt es da für Hersteller? Elmex?
Ja, das ist jetzt Braun, Oral-B. Ich weiß nicht,
das Gleiche.
Gemacht, dann ist mir eigentlich gleich.
Die könnten uns eigentlich sponsern.
Ja.
Das wäre eine Idee. Oder mir wenigstens auch eine Zahnbürste schicken. Dann hätten wir da wieder gleich lange Spiess. Oder gleich
elektrisch. Ich hätte das jetzt nicht sollen sagen, weil es... Passiert es wahrscheinlich nicht.
Nein, das muss man ja fordern. Ich finde, man muss die Leute manchmal auch zu ihrem Glück nicht zwingen, aber sie so ein bisschen darauf auflüpfen.
Und genau das machen wir jetzt auch mit Ihnen, geschätzte Hörer. Tun Sie uns doch abonnieren und bleiben Sie uns treu, Spotify,
Apple
Podcast. Und die Einschläge bekannten.
Überall sonst.
Ort, wo man das kann, eben das, den Podcast hören und
schauen abonnieren. Geht noch nicht leider. Irgendwann, dann schon, vielleicht.
Das ist so gekommen. Und wir verabschieden uns noch nicht für das Jahr. Einmal kommen wir noch.
Mindestens.
Nein.
Nachher ist Schluss. Dann machen wir zwischen den Jahren nicht eigentlich. Ist das da damit beschlossen?
Wir haben ja Pause. Ach. Zwei Workhorses.
Wir haben ja immer Pause.
Wir sind quasi Taflinger vom Ringier-Verlag, ja. Permanent durchschaffend. Pause kennen wir eigentlich nicht.
Esu vom Ringier-Verlag. Last Esu.
Mindestens die Zeitspanne, die wir uns reservieren für Ferien, nämlich vom 30. Januar bis zum 2. Vom 30. Dezember bis zum 2. Januar.
Ah, da bin ich auch weg, das stimmt.
Siehst du, dort haben wir dann einmal Pause. Aber einen gibt es noch, dann lösen wir auch auf, was passiert ist in Berlin und in Leverkusen.
Die Leute werden es hier zuerst
mit der Gründung. Gut.
Das wird fantastisch. Gute Woche.
Wiederhören.
Adieu.